Wie ist die Lage?
Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker, also Barkeeper, Bäckerinnen oder Bürgermeister, knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an. Unser Werbepartner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado Altona Ottensen. Ab dem 25. September präsentiert die Markthalle des Mercado ihre ganze kulinarische Vielfalt im Rahmen der Schlemmertage. Internationale Spezialitäten treffen auf regionale Leckereien und es darf probiert und gekostet werden. Einfach lecker. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
Heute befrage ich Hamburgs Verfassungsschutzchef Thorsten Voss. Ahoi, Herr Voss.
Ahoi, Herr Meyer, ich grüße Sie.
Lieber Herr Voss, wie ist die Lage beim Hamburger Verfassungsschutz? Haben Sie eigentlich auch sowas wie Sommerpause? Das heißt, wenn alle in den Urlaub fahren, dann fahren auch die Radikalinskis in den Urlaub und Sie haben Ruhe?
Ja, schön wär's. Leider habe ich auch eine Urlaubsquote für meine Mitarbeiter im Bereich der Sommerferien. Also haben hier schon eine Mindestbesetzung. Und es wird eigentlich noch schlimmer. Wenn man beim Verfassungsschutz arbeitet, kann man so gut wie kein Homeoffice machen. Weil wir natürlich alle mit besonders gesicherten Netzen arbeiten, die von zu Hause nicht bedienbar sind. Also so gesehen weder mehr Ferien noch mehr Homeoffice beim Verfassungsschutz.
Das heißt, Sie haben auch in den letzten 2,5 Jahren quasi volle Anwesenheit immer gehabt.
Ja, überwiegend haben wir volle Anwesenheit gehabt. Das ist natürlich im Zusammenhang mit Corona hier und da dann auch ein bisschen aufgeweicht worden, dass man dann auch zum Schutz der Mitarbeiter dann auch ein wenig reduziert hat. Aber dann mussten sie dann ihre Arbeit auch mit nach Hause nehmen, aber eben ohne dann wirklich richtig kommunizieren zu können. Dann geht es um Ausarbeitungen etc. Aber Sie können sich vorstellen, wenn wir Telefone überwachen, wenn wir observieren, dann können wir das schlechterdings von zu Hause machen.
Gibt es denn so saisonale Themen? Also ich sag mal so, wir haben jetzt Herbstanfang. Gibt es einen heißen Herbst bei Ihnen oder ist es einfach ganzjährig immer wieder auf hohem Niveau, was so Bedrohung und schlechte Einflüsse angeht?
Ja, tatsächlich spiegelt sich natürlich die, sage ich mal, politische Weltlage und die politische Lage in Deutschland immer auf unsere Arbeit wieder, was den Extremismus angeht, sei es der Konflikt der PKK mit der Türkei, dann haben wir hier mehr Aktionen, sei es die Tötung von al-Zawahiri als Al-Qaida-Chef, dann ist die islamistische Szene natürlich auch dadurch bewegt oder jetzt ganz aktuell die sogenannten, ein ganz schwieriges Wort, verfassungsschutzrelevanten Delegitimierer, also Menschen, die jetzt aufrufen, auf die Straße zu gehen vor dem Hintergrund der Energieknappheit, die wir haben. Das sind übrigens Menschen, die auch vorher wegen Corona aufgerufen haben, die pro-russische Narrative haben. Also wir haben gerade am letzten Wochenende 2 Demonstrationen in diesem Zusammenhang gehabt. Das ist das, was uns tatsächlich saisonal am aktuellsten beschäftigt.
In der Werbung und im Marketing spricht man immer von einer Zielgruppe. Das heißt, man kann sich ungefähr so überlegen, mit wem man es zu tun hat. Wenn wir jetzt von Leuten sprechen, diese sogenannten Querdenker, die einmal wegen Corona-Schutzimpfung auf die Straße gehen und jetzt irgendwie wegen der hohen Gaspreise, was sind das für Leute? Sind das immer automatisch Leute, die vielleicht nicht so viel Erfolg im Leben hatten oder möglicherweise gar nicht den Erfolg durch berufliche Erfolge irgendwie bemessen, sondern durch andere? Oder mit wem haben wir es da so zu tun?
Also es ist, wenn ich da korrigieren darf, schon nicht richtig, die Leute, die auf die Straße gehen, sondern wir reden in erster Linie erstmal von den Leuten, die zu solchen Versammlungen aufrufen. Also wir haben die Organisatoren im Fokus, die wir auch als Extremisten teilweise dann auch einstufen. Also wir haben jetzt jüngst eine sogenannte Organisation UMEA, United Movement for Equal Human Rights heißt die, die dazu aufruft. Aber man muss sehr, sehr differenzieren, wer da diesem Aufruf folgt. Das sind bei weitem, die Mehrheit sind, das sind keine Extremisten, das sind Bürger, die entweder Impfskeptiker sind, was ja auch irgendwie nicht verboten ist, oder die jetzt Angst haben, im Winter ihre Heizung zu bezahlen oder ihren Stromrechnung. Das sind eben Bürger, sage ich mal, wie du und ich, die, und davor wollen wir diese Bürger warnen, die sagen, wenn ihr auf die Straße geht, wenn ihr Impfgegner seid, wenn ihr das alles schwierig findet, die wirtschaftliche Lage, dann könnt ihr natürlich, das ist ja ein Grundrecht der Demonstration, aber bitte schaut mal bitte, welchen Aufrufen ihr folgt. Guckt, mit wem ihr euch ins Bett legt, sozusagen. Und das ist eben unser Frühwarnsystem, dass wir davor warnen, bitte geht diesen Organisationen nicht auf den Leim.
Sie sind ja Chef des Hamburger Verfassungsschutzes. Solche Themen sind ja selten regional. Oder gibt es vielleicht doch spezielle Hamburger Themen auch, die möglicherweise Ihre Kolleginnen und Kollegen im Saarland oder in Bayern gar nicht haben?
Also Sie haben es auf den Kopf getroffen. Es ist sehr, sehr regional und sehr föderal. Wenn Sie sich anschauen, gerade diese, sage ich mal, Demonstrationen zusammen mit Corona oder Energiekrise, da ist die Zusammensetzung beispielsweise in Thüringen oder in Sachsen eine ganz andere als in Hamburg. Da haben Sie tatsächlich durch Rechtsextremisten dominierende Versammlungen. Da haben Sie Reichsbürger. Hier in Hamburg haben wir diese Zusammensetzung nicht. So, wir hatten am Wochenende eine Demonstration, die durch einen Reichsbürger aufgerufen und angemeldet wurde. Da waren wir vor, aber tatsächlich haben wir hier zum Beispiel andere Extremismus-Schwerpunkte als möglicherweise auch in Ländern wie Sachsen, wo das Freie Sachsen, eine rechtsextremistische Organisation, auch gerade aktiv zu solchen Demonstrationen wegen der sogenannten Energiekrise aufruft. Also da haben wir tatsächlich unterschiedliche Bereiche. Zum Beispiel die Rote Flora haben auch die wenigsten Bundesländer. Also es ist schon sehr regional und föderal, was die Schwerpunkte der Extremismusbekämpfung angeht.
Wie sieht denn Ihr eigener Arbeitsalltag aus? Ich sag mal, als Chef ist man ja meistens wahrscheinlich am Schreibtisch gebunden. So richtig. Wann haben Sie zum Beispiel das letzte Mal jemanden beobachtet oder observiert?
Also wenn was schief geht, trage ich die Verantwortung, ohne es selbst zu machen.
Das ist gut auf den Punkt gebracht.
Ja, es ist schon so, dass ich natürlich die Verantwortung trage, dass ich bestimmte Einsätze anordne. Aber da haben wir natürlich die Aufteilung. Wenn Sie mich fragen, wann ich das letzte Mal aktiv absolviert habe, ich war natürlich auch Leiter der Spezialeinheit beim Leiter mobiles Einsatzkommando in der Polizei. Übrigens, meine letzte Tätigkeit in der Polizei, nachdem ich dann Büroleiter wurde, auch da hat man dann nicht mehr selber observiert. Aber mein Schwerpunkt ist natürlich, und das gehört auch dazu, ich bin sozusagen Sprecher der 16 Bundesländer. Ich bin nur Vorsitzender so eines Arbeitskreises auf der Innenministerkonferenz und vertrete praktisch diese 16 Bundesländer und bin dadurch auch viel dann unterwegs, viel in Berlin, viel in Köln, wo das Bundesamt für Verfassungsschutz seinen Sitz hat. Also das heißt, ich bin dann auf der Innenministerkonferenz. Also ich habe auch dann schon neben Büro dann auch eine Reisetätigkeit, aber keine operative in diesem Sinne.
Ich sag mal, die Themen, die Sie bearbeiten, sind ja ganz häufig einfach auch Stammtischthemen. Können Sie abends dann abschalten oder werden Sie von Ihren Freundinnen und Freunden auch immer wieder mit diesen Themen konfrontiert, die einfach wissen wollen, so, wie siehst denn du das?
Auch das trifft es genau auf den Punkt. Also natürlich, gerade diese Corona-Problematik, natürlich habe ich auch im Freundeskreis, man ist ja immer überrascht, wie man im Freundeskreis hat, wer plötzlich mit welchen Meinung da aufläuft. Und dann versucht man zu überzeugen, was nicht immer gelingt, was aber auch immer nicht zwingend dazu führt, dass es nicht mehr meine Freunde sind. Im Bereich der Energiekrise haben wir das genauso. Da ist natürlich die Frage, weil ich auch dann im Wirtschaftsunternehmen dann ein paar Freunde habe, die natürlich auch sagen, ja, wie ist denn die Bedrohungssituation, Cyberattacken etc.? Dann wird das dann auch schon immer fachlich. Aber ich versuche mich dann weitestgehend aber bestimmten Stammtischniveau zu entziehen, was überwiegend gelingt.
Wenn man von Cyberattacken spricht, denkt man ja sehr häufig an Russland, die im Rahmen des, nicht nur im Rahmen des Ukraine-Kriegs, sondern auch im Rahmen von den US-Wahlen immer wieder versucht haben, bestimmte Institutionen zu attackieren. Hat sich die Bedrohungslage hier in Hamburg durch den Krieg in der Ukraine in irgendeiner Form verschärft oder verändert?
Also wir hatten, wie Sie richtigerweise sagen, ohnehin schon eine hohe Bedrohungslage. Wir haben auch immer ganz offen Russland genannt, wir haben China genannt, die insbesondere versucht haben, Informationen aus der Wirtschaft zu bekommen, Informationen aus der Politik. Auch durch die Fake News, die gesteuerten Fake News durch Russland, hatten wir auch schon im Vorfeld. Aber natürlich haben die Bedrohungslage durch den Russlandkrieg hat zugenommen. Russland selbst hat ja eine Vielzahl von Cyberattacken gegen die Ukraine während dieses laufenden Krieges jetzt durchgeführt. Und natürlich ist Hamburg also Deutschland und Hamburg natürlich als Metropolregion mit dem Hafen auch immer ein Ziel von Russland, und diese Gefährdung hat sich tatsächlich auch erhöht. Das messen wir einfach auch daran, dass wir ein Vielfaches auch von Anfragen von Unternehmen haben, wie man sich denn schützt oder Verdachtsmomente, könnte ich Opfer eines Angriffs gewesen sein. Also sie hat sich sowohl subjektiv, sage ich mal, als auch objektiv die Sicherheitslage erhöht.
Zum Abschluss unseres Gesprächs komme ich dann immer auf unsere Top 3, und ich habe mir überlegt, ich würde zu gerne wissen, wo Sie mittags denn essen gehen. Sie sind ja in der Innenstadt, da gibt es ja ein großes Angebot, ja. Und Sie können uns jetzt mal durch den Dschungel führen, wo Sie denn am liebsten essen gehen. Platz 3 zum Beispiel.
Also Platz 3 ist bei mir Mr. Chang. Das ist ein ganz netter Chinese im Zeithaus, der ein tolles Sushi-Buffet hat. Und das auch immer den Rahmen der Besoldung für einen Mittagstisch nicht so richtig sprengt. Also von daher ist das als Nummer 3.
Ja, Platz 2.
Ja, da schwanke ich jetzt. Also Platz 1 würde ich sagen, ist das Tarantella. Da muss ich aber eine Woche drauf sparen, aber dann ist das Essen wirklich gut. Also,
ja, durchaus.
Also das ist ein toller, ist eigentlich so ein bisschen italienisch, ne, würde ich sagen. Also ja, kann man alles essen, kann man auch Cordon Bleu essen.
Moderne deutsche Küche, ne? Also ich mag das Cordon Bleu da sehr.
Ja. Und dann muss ich sagen, Platz 2 ist die Currywurst in der Mönckebergstraße.
Ach, ganz herrlich. Sehr schön. Das sind tolle Tipps für jeden Geldbeutel dabei.
Ganz genau. Und zwar der Spezialität ist, wenn man da die Lotti bestellt. Die Lotti ist eine Currywurst, die besonders scharf ist. Also wenn ich da eine Lotti bestelle, wissen die, aha, Currywurst besonders scharf. Also von daher, also sehr, sehr, sehr lecker.
Wir werden es Ihnen nachtun. Lieber Herr Voss, ich wünsche Ihnen weiterhin ein gutes Händchen, dass wir alle hier beschützt werden vor Cyberattacken und links- oder rechtsextremen Attacken. Herzlichen Dank und ich sage Ahoi.
Ja, Ahoi zurück und gute Fahrt. Tschüss. Mhm.
Tschüss.
Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.